Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde München-Perlach. Sie hören die Predigt vom 6. März von Pastor Axel Schlüter.
Ich könnte die gleiche Einleitung machen wie letzte Woche. Es drängt sich manchmal auf, etwas zu sagen zu der Situation im Ukraine-Krieg. Ich habe was dazu geschrieben im Wort zum Sonntagsbrief, aber ich will auch heute die Predigt, dass wir mit dem weitermachen, was uns auch als Gemeinde neben dieser Situation beschäftigt. Wir werden dafür beten, haben dafür gesammelt und es ist weiter uns auch sehr im Blick. Ich wünsche uns offene Herzen für das, was Jesus uns ganz persönlich sagen möchte, durch seinen Heiligen Geist mitten hinein in unser Leben. Ich habe heute die Predigt mal überschrieben, nur heute, Bewerbung zum Mitarbeiter oder zur Mitarbeiterin des Jahres. Ich weiß nicht, ob du dich bewerben würdest. Es gab es früher ja mal, ich weiß gar nicht, ob es heute sowas noch gibt, dass das dann irgendwo aushängt. Mitarbeiter des Monats, Mitarbeiterin des Monats oder sowas. Und wir wollen uns mal schauen, wie Paulus sich beworben hätte, wenn es darum gegangen wäre, eine Bewerbungsschreiben zu schreiben, was ihm so eingefallen wäre. Das werden wir gleich uns anhand von 2. Korinther 6 anschauen. Bewerbung schreiben, das gehört ja zum Leben dazu. Also schon in der Schule wird das ausführlich geübt. Und für die, die eine neue Arbeitsstelle suchen, kann das ein mitunter sehr frustrierender Vorgang sein, dass man Bewerbungen über Bewerbungen schreibt und manchmal kommt eine Antwort und manchmal auch nicht. Und oft steht das in keinem Verhältnis. Und eine Frage, die bei Bewerbungen immer so mitschwingt, wie ehrlich darf es denn sein, was man so schreibt? Was kann ich denn da überhaupt reinschreiben? Was darf ich reinschreiben oder besser nicht? Als wir gewechselt haben von einer Gemeinde in eine andere, da musste ich auch so ein Profil ausfüllen. Und ich habe das vorher noch nicht gemacht. Heute macht man es, glaube ich, ein bisschen anders bei solchen Vorgängen. Und ich habe das aufgeschrieben, was schreibe ich denn da? Und habe das dann einer Freundin gegeben aus der Gemeinde damals, die war Rektorin in einer Grundschule. Und die hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, sowas kannst du doch nicht schreiben. Ich schreibe dir das mal. Und dann hat die mir das geschrieben und ich habe das noch leicht überarbeitet und das war dann tendenziell etwas positiver als das, was ich so geschrieben hatte. Sie war nicht so kritisch mit mir, wie ich mit mir selbst. Als die Wiedervereinigung war oder als dann aus dem Osten sich auch Menschen aus den neuen Bundesländern, meine ich jetzt nicht aus dem Osten, aus den neuen Bundesländern beworben haben, wurden sie mitunter nicht genommen, obwohl sie genauso qualifiziert waren, weil man im Westen, gegenüber welchen, die sich aus dem Westen beworben haben, weil man da gewohnt war, alles reinzupacken in die Bewerbung, was man irgendwie gemacht hat. Wenn man mal an irgendeinem Kurs so vorbeigegangen ist, dann wurde das da reingeschrieben. Und im Osten war man bescheidener. Da hat man das nicht alles reingeschrieben, weil man gelernt hat, zwischen den Zeilen zu lesen. Dann wusste man, ja, der oder die kann das. Aber das funktionierte natürlich bei den westdeutschen Arbeitgebern nicht. Die haben das nicht verstanden, dass man nicht immer alles reinschreibt, was man so irgendwie mal hatte. Paulus hat auch zu kämpfen gehabt, zwar nicht richtig, er musste sich nicht bewerben, aber darüber, wie werde ich denn gesehen? Der ganze Korintherbrief oder beide Korintherbriefe sind davon getragen oder das schwingt immer damit, dass Paulus so angefochten war von den Korinthern und er schreibt im 2. Korinther 11, Vers 5 und 12, Vers 11 und leicht ironisch von den sogenannten Superaposteln, gegen die er jetzt hier sozusagen antreten muss. Also andere Prediger, Leiter, Apostel in den Gemeinden, die glänzen konnten durch tolle Sachen, die sie so gemacht haben, geistliche Erfahrungen noch und nöcher, prophetische Worte, vielleicht Sprachenreden und was sie alles so drauf hatten. Und da tut er sich doch schwer, dagegen sozusagen anzugehen oder sich auch hervorzutun. Er war wohl, was kann man so rückschließen, jemand, der jetzt äußerlich gesehen wohl nicht sehr beeindruckend gewesen sein muss. Also der vielleicht auch gar nicht so ein richtig sprachgewandter Mensch war. Das klingt so ein bisschen durch. Er muss sich immer wieder auseinandersetzen. Also entweder bewirbt man sich so wie die Superapostel, die also dickes Portfolio haben mit Sachen, was sie alles schon so drauf haben. Oder man macht es so, wie Paulus es jetzt hier macht und das wollen wir uns etwas genauer ansehen. Es ist zwar nicht im engeren Sinne ein Bewerbungsschreiben, aber Paulus gibt wieder, wie er Mitarbeit erfahren hat in der Gemeinde. Wie er sich sieht und wir setzen uns damit auseinander. Und ich lese uns zunächst mal 2. Korinther 6, die Verse 1 und 2 und heute mal nach der Zürcher Bibelübersetzung. Paulus schreibt dort, als Mitarbeiter ermahnen wir euch auch, empfangt die Gnade Gottes nicht vergeblich. Denn es heißt, zu willkommener Zeit habe ich dich erhört und am Tage der Rettung habe ich dir geholfen. Jetzt ist sie da, die ersehnte Zeit. Jetzt ist er da, der Tag der Rettung. Paulus schreibt hier, als Mitarbeiter ermahnen wir euch. Wer ist hier eigentlich Mitarbeiter mit wem? Also ist er, wer ist damit gemeint? Mit wem arbeitet man jetzt hier zusammen? Wenn wir mal ein paar, sogar ein Buch vorher im 1. Korinther uns das anschauen, da schreibt Paulus etwas sehr Herausforderndes, denn er sagt dort, denn wir sind Gottes Mitarbeiter. Und Gottes Ackerfeld und Gottes Bau seid ihr. Also es geht nicht nur darum, aktiv zu sein, sich einzubringen, ehrenamtlich oder hauptamtlich oder so, sondern in diesem Bewusstsein unterwegs zu sein. Wir sind Mitarbeiter, nicht nur am Reich Gottes, sondern mit Gott zusammen unterwegs. Wir sind Mitarbeiter Gottes und das ist das, was uns zuerst auszeichnet. Wir sind Gottes Mitarbeiter und als solche, die sozusagen im Auftrag Gottes unterwegs sind, als solche ermahnen wir euch, empfangt die Gnade Gottes nicht vergeblich. Empfangt die Gnade Gottes nicht vergeblich. Was ist damit gemeint? Wozu empfangen wir die Gnade Gottes? Jetzt kann man sagen, dadurch sind wir gerettet, dadurch haben wir Jesus kennengelernt, haben wir ein neues Leben bekommen. All das ist völlig richtig, aber hier in dem Zusammenhang meint Paulus ein bisschen was anderes. Es ist so auch ein Übergang von dem Kapitel vorher, das werden wir uns gleich noch genauer deutlich machen. Also wozu empfangen wir die Gnade Gottes? Um das deutlich zu machen, was er hier meint, zitiert Paulus hier aus dem Alten Testament, unserem Alten Testament, der damaligen Bibel, Jesaja 49, Vers 8. Zu willkommener Zeit habe ich dich erhört und am Tage der Rettung habe ich dir geholfen. Ein Wort, was ungefähr 500 Jahre vor Paulus, der Jesaja da seinen Leuten gesagt hat, in einem bestimmten Zusammenhang. Und Paulus macht hier etwas Spannendes, er aktualisiert das. Er sagt, das lesen wir da im Alten Testament, aber jetzt heute bedeutet das, aktualisiert, jetzt ist sie da, die ersehnte Zeit, jetzt ist er da, der Tag der Rettung. Darum geht es. Es geht darum, dass heute Rettungszeit ist, Heilszeit ist und dass wir entsprechend deswegen uns verhalten, als Mitarbeiter, Mitarbeiterin Gottes. Und dazu haben wir die Gnade bekommen, nämlich wozu? Und da ist der Hinweis auf das Kapitel vorher ganz wichtig, da greift er drauf zurück. So treten wir nun als Gesandte Christi auf, denn durch uns lässt Gott seine Einladung ergehen. Wir bitten an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. So 2. Korinther 5, Vers 2, das ist direkt im Kapitel vorher. Das ist diese Heilszeit, die jetzt ist. Das ist die Gnade, wozu jetzt Gnadenzeit ist, dass nämlich wir an Christi statt die Leute, die Menschen bitten können, lasst euch versöhnen mit Gott. Wir sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Gottes, Gesandte Gottes in diese Welt hinein. Durch uns lässt Gott seine Einladung ergehen. Dazu sind wir gesandt. Dazu haben wir Gnade bekommen. Das ist hier der Zusammenhang, den Paulus deutlich macht. Und diese Gnade, die Gott uns gegeben hat, die sollen wir nicht umsonst bekommen haben. Die sollen wir jetzt hier nicht leichtfertig vertun. Gerade angesichts der Situation, in der wir im Moment leben, kommt dann immer so eine Frage auf, leben wir denn jetzt in der Endzeit? Also wir haben nicht nur Klimakrise, wir haben nicht nur Corona immer noch nicht überstanden, jetzt kommt auch noch ein Krieg in Europa dazu und Flüchtlinge überall in der weiten Welt. Leben wir in der Endzeit? Theologisch gesehen, ganz kurz auf den Punkt, leben wir seitdem Jesus zum Himmel aufgefahren ist und bis er wiederkommt in der Endzeit. Also die Endzeit ist nicht nur ein ganz bestimmter Abschnitt irgendwann mal, wenn es besonders schlimm wird, sondern die ist schon die ganze Zeit. Paulus sagt hier was ganz anderes, auch wenn es diesen Begriff Endzeit man immer wieder drüber nachdenken kann. Er sagt, wir leben in der Heilszeit. Das ist ein ganz anderer Blickwinkel, die Situation wahrzunehmen. Wir leben in der Heilszeit, wir leben nicht in der Zeit, wo jetzt die Möglichkeit ist, Jesus zu finden, mit ihm zu leben. Und wir haben als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Gottes den Auftrag, diese Gnade Gottes nicht vergeblich bekommen zu haben, nämlich das weiterzusagen, einzuladen. Das ist so sein Einstieg sozusagen oder sein Übergang aus dem Kapitel vorher. Wir sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Gottes und wir sollen diese Gnade, die wir bekommen haben, nämlich das Evangelium zu verkünden, also einzuladen, lasst euch versöhnen mit Gott. Diese Gnade sollen wir nicht umsonst bekommen haben. Und jetzt schreibt uns Paulus, was er unter Mitarbeit ja versteht oder wie er sie erfahren hat. Und darum geht es jetzt in den nächsten Versen in diesem Kapitel. Und das möchte ich uns zunächst lesen. Also aus 2. Korinther 6, jetzt die Verse 3 bis 10. Paulus schreibt dort: Mit nichts wollen wir Anstoß erregen, damit der Dienst nicht in Verrufung komme. Vielmehr stellen wir uns ganz und gar als Gottes Diener zur Verfügung. Mit großer Ausdauer, in Bedrängnis, in Not und in Ängsten, unter Schlägen, im Gefängnis, in unruhigen Zeiten, in Mühsal, in durchwachten Nächten und beim Fasten, in Reinheit, in Erkenntnis, in Geduld, in Güte, im Heiligen Geist, in ungeheuchelter Liebe, im Wort der Wahrheit und in der Kraft Gottes, mit den Waffen der Gerechtigkeit in der Rechten und der Linken, ob wir anerkannt oder abgelehnt, verleumdet oder gelobt werden. Wie Verführer sind wir und doch wahrhaftig, wie Unbekannte und doch wohlbekannt, wie Sterbende und seht, wir leben, wie Gezüchtigte und doch nicht dem Tod geweiht, wie Trauernde doch stets voller Freude, wie Bettler, die dennoch viele reich machen, wie Besitzlose, die alles besitzen. Das ist mal eine Aufzählung. Muss jetzt nicht alles schon auswendig können. Paulus startet hier mit nichts wollen wir Anstoß erregen. Dieses Nichts am Anfang ist sehr betont. Es gibt eine Sprachform oder im Griechischen kann man das, also in der Sprache, in der Paulus das geschrieben hat, kann man eine doppelte Verneinung schreiben. Also er schreibt dort wörtlich, könnte man das übersetzen, gar nicht in keiner Weise wollen wir Anstoß erregen. Also so eine doppelte Verneinung, das ist nicht mathematisch oder so, dass dann aus Minus Minus wird Plus, sondern es bekräftigt das nochmal. Vielleicht kennt das der eine oder andere, könnte das so sagen, bayerisch, Paulus würde bayerisch reden. Mir hat niemand kein Bier nicht eingeschenkt, kann man in Bayern sagen. Und das heißt jetzt nicht dreimal hin und her logisch, sondern es ist nur eine Bekräftigung der Verneinung. Also es ist ganz und gar unmöglich, dass das hier vorkommen kann, dass jemand kein Bier bekommt. Es gibt diese doppelte und dreifache Verneinung im Bayerischen und wie ich jetzt gelesen habe dazu auch im Italienischen und in anderen Sprachen, das scheint aus dem Griechischen gekommen zu sein. Also wortgeschichtlich ist das noch aus dem Griechischen übrig geblieben, dass man also, wenn man etwas besonders verneint, es auch gleich doppelt, dreifach oder auch vierfach verneinen kann. Also mit nichts, ganz und gar nicht wollen wir Anstoß erregen. Und dann sagt er im Gegenteil, ganz und gar wollen wir als Diener Gottes zur Verfügung stellen. Also hier so eine sehr radikale und auch sehr einseitige, kompromisslose Aussage am Anfang. Mit nichts. Also da gibt's keine Grauzone. Da gibt's kein manchmal oder wir gucken mal, schauen wir mal, wie es geht, sondern hier geht's nur ganz radikal, ganz und gar Gottes Diener und überhaupt kein Anstoß erregen nirgends. Kann man ja natürlich fragen, wenn er das hier so schreibt, wer ist denn das Wir hier eigentlich? Wer ist mit Wir gemeint? Natürlich erstmal Paulus selbst und mit seinen Leuten, mit denen er unterwegs war. Also Paulus war nie alleine unterwegs, er war es immer mit einigen zusammen durch die Städte und Länder gezogen und war immer eingebettet, auch in Gemeinden und Gemeinschaften. Da kann man das natürlich mal drauf beziehen. Aber wenn wir das in der Bibel lesen, hier jetzt im Korintherbrief lesen, dann können wir uns immer mit hineinnehmen lassen. Also wir lesen das nicht nur aus historischen Gründen, um zu erklären und zu mal schauen, was hat Paulus denn so erlebt und gedacht und das ist ja interessant und dann lasst uns weitergehen, sondern wir lesen es immer als Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu, das trifft auch für mich zu, mit Fragezeichen. Sollten wir dieses Bewerbungsschreiben von Paulus und seinen Mitarbeitern überhaupt auf uns beziehen? Ist das nicht ein bisschen eine Nummer zu groß? Ist das nicht ein bisschen einseitig, ein bisschen radikal? Passt das überhaupt in unser Leben hinein? Diese Frage kommt uns ja nicht nur, wenn wir so etwas hier lesen, wie gerade gehört haben, sondern durchaus bei vielen anderen Stellen in der Bibel. Können wir schon mal bei den 10 Geboten anfangen, wenn man die genau nimmt, was da so steht. Oder noch stärker in der Bergpredigt, die wir von Jesus lesen, bei Matthäus oder etwas abgewandelt bei Lukas, so radikal, so einseitig, sollst deine Feinde lieben und was da so alles drin steht. Oder dieses Bewerbungsschreiben, es gibt noch andere Aufzählungen, wo wir immer die lesen und sagen, wie gehen wir denn damit um? Es gab lange Zeit in der Kirchengeschichte so einen Umgang damit, dass man gesagt hat, das ist nur was für besondere Leute. Die sind dann Mönche geworden oder Priester oder irgendwie Eremiten in irgendwelchen Höhlen oder sonst was. Also nur für besondere Leute gilt sowas. Und dann hat sich diese Unterscheidung zwischen Klerus, den Geistlichen, und den Laien eingebürgert. Ihr habt das sicherlich schon mal gehört, in anderen Kirchen redet man so, bei uns nicht. Und das ist auch meines Erachtens biblisch nicht angemessen, dass man unterscheidet zwischen den Geistlichen, die müssen sich dann mit sowas auseinandersetzen, und wir sind dann die Laien, wir können uns dann so ein bisschen hinter deren Rücken verstecken. Die sind dann zuständig für das Radikale und Einseitige und wir müssen mal sehen. Das finden wir sicher so nicht in der Bibel, diese Unterscheidung. Diese Texte, ob es 10 Gebote sind, Bergpredigt und alles andere, sie offenbaren uns Gottes Maßstäbe. Also wir bekommen damit gesagt, was Gott sich denkt über unser Leben allgemein, wie wir es führen sollen, über vielleicht hier, wie Mitarbeiterschaft, wie Nachfolge Jesu aussieht. Und zugleich, wenn wir das lesen, offenbaren diese Texte uns unsere Unfähigkeiten. Also dieses Gefühl, das ist eine Nummer zu groß. Wer soll das denn halten können? So geht's ja jedem. Jeder, der zumindest ehrlich mit sich und mit anderen Menschen umgeht. Diese Texte halten uns den Spiegel vor. Sie zeigen uns, dass wir das nicht können, dass wir diesen Maßstäben Gottes gar nicht entsprechen können. Das ist viel zu überzogen. Das ist doch gar nicht lebensnah. Und indem sie das tun, verweisen sie uns gleichzeitig auf Jesus Christus. Sie machen uns deutlich, wie sehr wir auf Jesus angewiesen sind. Sie machen uns deutlich, dass wir aus der Gnade Gottes leben und dass wir ohne die Gnade Gottes überhaupt keine Chance hätten, diesen Maßstäben Gottes zu genügen. Und auch nur aus der Gnade heraus uns der Sache überhaupt nähern können. Also, wenn wir uns beim Lesen von 10 Geboten, Bergpredigt und allen möglichen anderen überfordert vorkommen, dann ist das ein Zeichen des Realismus unseres Lebens. Aber es soll uns nicht frustrieren oder nicht dazu führen, dass wir sagen, na ja, muss man alles nicht so eng sehen, sondern es soll uns auf Jesus weisen. Es soll sagen, mit Jesus gehen wir das an. Und denn mit Jesus lassen wir uns auch herausfordern zur Lebensveränderung. Mit Jesus lassen wir uns herausfordern, vielleicht nochmal oder vielleicht zum 100. oder zum 1000. Mal in unserem Leben einen Punkt anzuschauen und zu sagen, ja, ich will an dieser Stelle weitergehen, mit Jesus zusammen. Nicht, weil ich es könnte, sondern weil ich weiß, dass ich aus der Gnade Jesu lebe und deswegen auch diesen Punkt wieder angehen kann. Und unter diesem Blickwinkel wollen wir uns jetzt diese riesige Liste, die wir gerade gehört haben, so im Schnelldurchgang, nochmal anschauen. Nicht im Sinne von, so muss das aber sein. Und nur wenn du das alles erfüllst, dann kannst du auch ein wahrer Mitarbeiter, eine wahre Mitarbeiterin Gottes sein. Sondern zu schauen, wo spricht Jesus mich an? Welcher dieser Punkte gilt heute für dich und für dich und für dich und für mich? Vielleicht nur einer von diesen vielen Punkten. Deswegen, wir haben ja eine umfassende Liste, die man so im ersten Hören überhaupt nicht verstehen oder an sich ranlassen kann. Und es ist spannend, wenn man das mal, ich habe da mir mal wieder den Spaß gemacht, das im Griechischen nachzugucken, also in der Sprache, in der Paulus das geschrieben hat. Und da merkt man, dass es ein sehr, sehr durchkonstruierter Text ist. Also den hat er nicht einfach mal schnell runtergeschrieben, hat Paulus das sowieso nicht. Er hat das seinen Schreiber diktiert, aber nach langer, gründlicher Arbeit. Zuerst finden wir 18 Mal das Wort N. Das ist so ähnlich wie im Deutschen in, hat aber eine größere Bedeutungsbreite. Also dort, wo wir viele verschiedene Worte nehmen müssen, da kann der griechische Mensch immer N sagen. Und ihr seht das, ich habe das hier mal angedeutet, 18 Mal kommt dieses Wort. Bam, 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 immer in der gleichen Formulierung. In, mit, durch heißt das. Deswegen ist das im Deutschen nicht so ganz zu übersetzen. Man kann das nicht eins zu eins wiedergeben, weil wir im Deutschen mehrere Worte dafür brauchen. Das wäre so ein erster Block, 18 Mal. Da muss man schon drüber nachdenken. Dann kommt ein kleinerer Block, wo er dreimal das Wort dia nimmt, das heißt durch, oder auch in mit, also wie gesagt, im Deutschen ist es nicht so einfach, das eins zu eins zu übersetzen. Und dann kommt noch siebenmal das Wort Hos, das heißt wie. Das wird im Deutschen auch in den meisten Übersetzungen jetzt deutlich. Also wir sehen, das ist ein sehr wohl überlegter, konstruierter Text. Paulus hat da sicherlich länger drüber nachgedacht und geschoben und überlegt, wie er das nun aufschreiben lässt, wo er diese ganze Aufzählung zusammenbaut. Und man kann diese drei Blöcke in vier inhaltliche Blöcke unterteilen. Und das wollen wir jetzt mal machen. Also es gibt vier inhaltliche Abschnitte, die sich auch mit diesen Worten dann verbinden. Der erste große Abschnitt direkt am Anfang, wo Paulus sagt, mit großer Ausdauer in Bedrängnis, in Not und Ängsten, unter Schlägen im Gefängnis, in unruhigen Zeiten, in Mühsal, in durchwachten Nächten und beim Fasten haben wir unsere Mitarbeit, unsere Nachfolge Jesu wahrgenommen. Also der erste Punkt, den er sagt, zum Leben in der Nachfolge gehört Leiden, gehören Schwierigkeiten, gehört Not. Und er bringt hier zwei Ebenen. Er sagt, zum einen gibt es innerliche Not. Vielleicht kennst du das, wo du durchwachte Nacht hast, weil du aus Sorgen nicht schlafen kannst. Sowas gehört dazu, wo man für Menschen Sorge hat, Not hat mit jemandem, vielleicht selber Not hat. Also durchwachte Nächte fasten meint jetzt hier kein Heilsfasten oder Gebetsfasten, sondern vielleicht, weil es hungrig ist, weil auch das zur Nachfolge dazu gehört. Und es gibt äußerliche Not. Dort, wo wir also wegen unserer Nachfolge von anderen Menschen Not erhalten. Also sie uns bedrängen oder vielleicht sogar ins Gefängnis stecken. Das ist in unserem Land Gott sei Dank nicht so sehr, aber es gibt genug Länder in dieser weiten Welt, wo das ganz schnell geht, dass man als jemand, der mit Jesus lebt, im Nullkommanichts im Gefängnis ist, in unruhigen Zeiten, also wo es von außen her dazugehört. Und er sagt hier, zur Nachfolge Jesu gehört Leiden, Schwierigkeiten, Not dazu. Innerlich, weil ich mir um Menschen Sorgen mache, Not habe, in Bedrängnis bin, aber auch äußerlich, weil andere was dagegen haben. Das ist ein Zeichen von Nachfolge, wenn einem das passiert. Aber nicht nur. Also wenn das alles wäre, dann wäre es ein bisschen schwierig, wenn unser Leben nur aus Leiden und Schwierigkeiten und Not besteht, weil wir Jesus nachfolgen. Nein, wir bekommen auch etwas von Gott, denn wir leben nicht aus eigener Kraft. Und das sagt er dann im zweiten Block, in Reinheit, in Erkenntnis, in Geduld, in Güte, im Heiligen Geist, in ungeheuchelter Liebe, im Wort der Wahrheit und in der Kraft Gottes. Also wir leben nicht aus eigener Kraft. Ich habe das mal versucht, so zusammenzufassen. Vielleicht kann man es anders zusammenfassen. Es gibt die Geschenke Gottes im Heiligen Geist, die unser Leben in der Nachfolge ausmachen. Es ist sowas Ähnliches wie Frucht des Geistes am Anfang, also das, was da mit Reinheit, Erkenntnis, Geduld, Güte genannt wird. Und wir bekommen den Heiligen Geist. Gott selbst beschenkt uns mit sich. Wir bekommen die Liebe Gottes. Gott redet in unser Leben hinein, Wort, wir haben die Bibel, wir haben Gottes Wort, dass er zu uns spricht und wir haben auch die Kraft Gottes. Also das Leben in der Nachfolge ist ein bedrängtes Leben, sagt Paulus, aber geschieht in der Kraft Gottes. Das geschieht, weil Gott mit uns unterwegs ist, uns das gibt, was wir zum Leben brauchen. Das sind die ersten beiden inhaltlichen Blöcke hier in diesem Abschnitt. Und dann kommt dieses andere Wort, was so ein gewisses sowohl als auch sagt oder das etwas miteinander ist. Der erste Punkt ist nicht ganz so einfach, in den Waffen der Gerechtigkeit, in der rechten sowohl als auch in der linken. Also das ist hier so, das sowohl als auch, im Deutschen nicht ganz so deutlich. Paulus bringt ja öfter mal das Bild vom Soldaten, also von der Kleidung eines Soldaten als geistliches Bild. In diesen Tagen ein bisschen schwierig, wenn man von Waffen redet. Das ist immer so ein Bild, was einem nicht so richtig gut gefällt. Er meint damit, es gibt die Waffen der Gerechtigkeit, das heißt die von Gott her, Sachen, die wir von Gott her sagen und tun. In der rechten ist Angriff, ne, da ist das Schwert, mit dem man dann angreifen kann. Und in der linken ist die Verteidigung. Also in der linken hat man dann das Schild oder was auch immer man da auf der Seite zu tragen hat, damit man sich verteidigen kann. Also er sagt hier, wenn wir von Gott her Dinge tun und sagen, dann kann das einmal aktiv sein, dass man in eine Situation hineingeht, dass man vielleicht auch etwas provoziert dadurch, kämpferisch ist. Es kann aber auch dazu gehören, dass man sich verteidigen muss, vielleicht passiv ist, vielleicht mal stillhält, mal nichts sagt, damit das wieder vorbeigeht. Also sowohl als auch. Und er sagt dann gleichzeitig noch dazu, ob wir anerkannt sind oder abgelehnt, verleumdet oder gelobt werden. Das heißt, es ist unabhängig davon, was andere dazu denken. Also wir können anerkannt sein, das wünschen wir uns natürlich alle und wir freuen uns darüber, wenn irgendwo was Positives über uns oder auch über unsere Gemeinde gesagt oder geschrieben wird, wenn andere irgendwas Anerkennendes finden, das finden wir natürlich klasse, aber das kann nicht das Kriterium dafür sein, was wir tun oder lassen im Namen Gottes. Es kann auch sein, dass wir abgelehnt werden, dass andere sagen, wie können die nur, was machen die denn da, das darf doch nicht wahr sein. Es kann sein, dass man verleumdet wird, was sehr schnell passiert, auch in unserer Gesellschaft, wo das sehr schnell vorkommt, dass man in einen Topf geworfen wird mit irgendwas anderem, was gar nichts so richtig damit zu tun hat. Das war zu Zeiten, als es noch einen amerikanischen Präsidenten gab, der Kirche da in Amerika sehr nahe stand, da kann man sehr schnell in einen Topf geworfen werden, dass man doch auch so einer ist. Und man sagt, nee, wir sehen das alles ein bisschen anders. Oder gelobt werden. Natürlich schön, wenn man für irgendwas gelobt wird, für Einsatz, jetzt vielleicht für Flüchtlinge oder was auch immer. Das ist immer gut, aber es kann nicht das Kriterium sein, sagt Paulus hier, ob wir etwas tun oder ob wir etwas lassen. Also ob so oder so, sollen wir umfassend handeln, vielleicht mal in eine Situation aktiv hineingehen, manchmal vielleicht eher passiv sein, etwas abwarten und uns unabhängig von der Meinung anderer machen. Und dann kommt das hatte ich gar nicht eingeblendet, da seht ihr es nochmal. Und dann kommt diese lange Wie-Reihe, die kann man im Deutschen fast am besten wiedergeben, dass wir, es geht so ein bisschen in die Sache, wie man erscheint und wie das dann wirklich ist. Ich habe das mal paradoxe Existenz genannt, also dass wir eine öffentliche Wahrnehmung haben, die benannt werden kann, aber dass die geistliche Wirklichkeit doch oft genug ganz anders aussieht. Natürlich können wir ganz schnell als Verführer zum Beispiel erscheinen. Und in manchen Ländern ist auch das schon wieder unter Lebensgefahr. Wenn man nur das Evangelium weiter sagt an jemanden, dann gilt man schon als Verführer, dass man andere zu Religionswechsel verführen will. Aber es geht doch darum, dass wir von dem erzählen, wer Jesus ist. Also wahrhaftig zu sein. Unbekannt, wohlbekannt, man könnte jetzt jeden dieser Punkte eintragen, Sterbende, wie oft wurde die Gemeinde Jesu schon tot geschrieben, dass sie doch keine Zukunft hat, dass sie am Ende ist und siehe, wir leben, vielleicht nicht immer offensichtlich, vielleicht eher unbekannt an vielen Stellen, manche Gemeinden leben sogar im Untergrund, in China zurzeit wird das immer enger, wo man sich immer mehr verstecken muss. In Russland gab es das, vielleicht kommt das auch wieder. Also unbekannt, nicht dem Tod geweiht. Wie Trauernde stets voller Freude, wie Bettler. Ich denke, wenn Kirche anfängt, Reichtümer anzusammeln, was ja auch oft genug in der Kirchengeschichte vorgekommen ist, dann ist irgendwas auf dem verkehrten Weg, wenn sie reich erscheint und das macht es manches auch ein bisschen schwierig. Aber die gar nicht so reich erscheinen, können doch viele andere reich machen. Von dem, was wir haben, abgeben, mitteilen und teilen und ermutigen. Oder besitzlos zu sein und trotzdem anderen das zu besitzen, was man hat. Also jeder kann vielleicht nochmal für sich auch etwas eintragen an dieser Stelle. Paulus versucht hier, das Leben in der Nachfolge zu beschreiben, so wie er es erfahren hat und wie er es uns auch vor Augen malt. Es gehört Leiden dazu. Innerlich, dass wir um Menschen leiden, beten für jemanden, vielleicht deswegen eine schlaflose Nacht haben, aber auch äußerlich, dass wir merken, es ist nicht immer so positiv gesehen, wenn wir jetzt Leute sind, die Jesus nachfolgen. Aber wir leben nicht aus eigener Kraft, sondern wir leben von den Geschenken Gottes, die er uns im Heiligen Geist macht, dass er uns sein Wort gibt, dass er redet in unser Leben, dass er uns seine Liebe schenkt und dass er uns seine Kraft gibt, die wir zum Leben brauchen. Das gehört dazu. Es gehört dazu, dass wir umfassend handeln, dass wir manches Mal aktiv in eine Situation hineingehen, aber auch manchmal abwarten können, passiv zu sein, vielleicht uns auch manchmal verteidigen müssen. Das ist auch dazu, dass wir unabhängig werden von der Meinung anderer. Ob andere uns loben, das ist schön, aber es kann nicht das Kriterium sein, ob wir etwas tun oder lassen. Und letztlich leben wir in einer paradoxen Existenz, also dass die Welt, in der wir leben, niemals die geistliche Wirklichkeit erfassen kann, die unser Leben ausmacht oder auch unser Leben als Gemeinde ausmacht. Ich will nicht sagen, dass wir in einer anderen Welt leben, das kann man noch sehr übertreiben, als wenn wir uns irgendwie abgekoppelt hätten, aber letztlich bleibt es eine geistliche Wirklichkeit, in der wir unterwegs sind, die ein Mensch, die Menschen, die Jesus nicht kennen, nicht so ganz nachvollziehen können. So versucht Paulus uns, damals den Korinthern und heute uns, und wir lesen es als ein Wort Gottes in unser Leben, deutlich zu machen, was ein Leben in der Nachfolge Jesu alles ausmacht. Ich weiß nicht, ob du noch Lust hast, deine Bewerbung zu schreiben. Du sagst, ja, da bin ich dabei. Das war jetzt richtig so das, was mich in Bewegung setzt. Ich bin super motiviert. Oder ob du eher sagst, wenn das so aussieht, dann denke ich nochmal drüber nach. Es ist eine riesige Liste und ich möchte uns jetzt zum Abschluss den Text nochmal in Ruhe lesen und ich möchte dich einladen, es mit einem betenden Herzen, ich weiß nicht, ob das die richtige Formulierung ist, mitzuhören. Und wenn du merkst, da gibt es so den einen Punkt, der mich anspricht. Das ist eine Riesenliste, ich habe jetzt nicht durchgezählt, wie viele einzelne Dinge das da sind, aber reichlich. Das ist nicht alles für jeden hier heute oder nicht im Ansatz. Aber ich glaube, bin davon doch recht überzeugt, dass es so diesen einen Punkt gibt, den Gott heute Morgen in deinem Leben ansprechen möchte. Und wenn du mitliest und das mit so einem betenden Herzen mitliest und merkst an diesem Punkt, jetzt muss ich gar nicht den Rest weiter hören. Das ist für mich ganz egal geworden, aber dieser eine, der ist wichtig. Und dass du den hörst und festhältst und vielleicht auch gleich mit ins Abendmahl nimmst, da haben wir nochmal Zeit, auch in Ruhe zu beten, und sagst, das ist der Punkt, den ich heute anpacken möchte. Das ist der Punkt, den Gott mir gezeigt hat, wo er mich vielleicht zu einer Veränderung herausruft oder wo er mich ganz neu ermutigen möchte, das kann auch sein. Sagst, Mensch, ich freue mich jetzt neu darüber, dass Gott mir seinen Geist schenkt und will das erstmal festhalten inmitten dieser Situation, in der ich mich befinde. Also so will ich uns diesen Text nochmal in Ruhe lesen und dich einfach einladen, ihn mit einem betenden Herzen zu hören. Als Mitarbeiter aber ermahnen wir euch auch, empfangt die Gnade Gottes nicht vergeblich. Denn es heißt, zu willkommener Zeit habe ich dich erhört und am Tag der Rettung habe ich dir geholfen. Jetzt ist sie da, die ersehnte Zeit. Jetzt ist er da, der Tag der Rettung. Mit nichts wollen wir Anstoß erregen, damit der Dienst nicht in Verruf komme. Vielmehr stellen wir uns ganz und gar als Gottes Diener zur Verfügung. Mit großer Ausdauer, in Bedrängnis, in Not und in Ängsten, unter Schlägen, im Gefängnis, in unruhigen Zeiten, in Mühsal, in durchwachten Nächten und beim Fasten. In Reinheit, in Erkenntnis, in Geduld, in Güte, im Heiligen Geist, in ungeheuchelter Liebe, im Wort der Wahrheit und in der Kraft Gottes. Mit den Waffen der Gerechtigkeit in der rechten und in der linken. ob wir anerkannt oder abgelehnt, verleumdet oder gelobt werden. Wie Verführer sind wir und doch wahrhaftig. Wie Unbekannte und doch wohlbekannt. Wie Sterbende und seht, wir leben. Wie Gezüchtigte und doch nicht dem Tod geweiht. Wie Trauernde, doch stets voller Freude. Wie Bettler, die dennoch viele reich machen, wie Besitzlose, die alles besitzen. Amen.